Liebe Gemeinde, es gibt das Sprichwort, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ich glaube, ihr kennt vielleicht das Sprichwort. Vielleicht können das Eltern von Teenagern nachvollziehen, die ein Wochenende das Haus verlassen und die Teenager die Möglichkeit haben, sich mal etwas im Haus und Grundstück breit zu machen, vielleicht den einen oder anderen noch dazu einzuladen. Das funktioniert aber genauso auch mit kleineren Kindern. Vielleicht kennt ihr die Erfahrung so bei 3- bis 6-Jährigen. Man verlässt für 15 bis 20 Minuten nicht die Wohnung, sondern nur das Zimmer. Und danach ist eine Packung Mehl, etwas Creme an der Wand oder anderes verteilt und es dauert, bis man das Ganze wieder aufgeräumt hat. Die Ergebnisse sind oft witzig, kosten aber viel Zeit, damit man das alles dann wieder so hinkriegt, wie es vorher einmal war. In der heutigen Geschichte, die wir hören, ist nicht die Katze aus dem Haus, sondern der Prophet auf dem Berg. Mose steigt auf einen Berg, um mit Gott etwas Wichtiges zu besprechen. Ich lese aus 2. Mose 32, ab Vers 7. Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Dem ganzen Volk dauert das ganze Sache viel zu lang. Mose ist weg. Und da werden unten vor dem Berg erste Vermutungen angestellt. Kommt er überhaupt wieder? Lebt er noch? Hat er uns ganz vergessen? Ist er weggerannt? Und da fackelt das Volk nicht lang und sucht sich einen neuen Anführer. Und damit auch dann einen neuen Gott. Schnell ist aller Schmuck herbeigebracht und das so berühmte goldene Kalb wird gegossen und gesagt: Ab jetzt ist das unser neuer Gott. Diese Geschichte in Israel erinnert uns, unser Land, an etwas ganz Wichtiges. Schaffen wir den christlichen Gott ab, kann man ja machen, indem man nicht mehr an ihn glaubt, brauchen wir einen neuen, jemanden, der diesen Platz einnimmt. In unserem Land, in Deutschland, gibt es seit einigen Jahren prozentual mehr Nichtchristen als Christen. Die evangelische und die katholische Kirche zusammen sind eine Minderheit im Vergleich zu den anderen. Für uns im Osten ist das keine Neuigkeit, das ist unser Umfeld, das kennen wir, damit leben wir schon länger. Aus verschiedenen Gründen lehnen Menschen Gott ab. Sie haben schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht. Es gibt bestimmt einige Beispiele auch, die man mit Recht aus der Historie aufzählen kann, was die Kirche falsch macht und falsch gemacht hat. Manchmal sind es auch persönliche Enttäuschungen mit Amtsträgern, also Leute, die für die Kirche arbeiten, von denen man enttäuscht wurde und sagt: Wenn die für die Christen stehen, dann will ich nicht an deren Gott glauben. Es gibt in unserem Bundesland aber auch genügend Menschen, die überhaupt noch mit gar keinen Menschen zu tun hatten, die Christen sind, die gar keinen Kontakt dazu haben. Das ist möglich. Sie kennen den Glauben nur vom Hörensagen. Die Geschichte um das goldene Kalb zeigt, wenn wir aber Gott abschaffen, dann brauchen wir eine neue Autorität. Wie kann das aussehen? Das ist in Europa ein jahrhundertelanger Prozess. Spätestens seit 300 Jahren ist es losgegangen und geht Stück für Stück, wird da etwas von diesem Glauben an den Gott abgetragen. Ein Versuch ist es zu sagen, wir brauchen Gott nicht mehr, der Mensch reicht aus. Und das führt den Menschen zu sich selbst. Das ist ein Grund dafür, warum die Psychologie so wichtig geworden ist. Es geht um Themen wie Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Selbstheilung. Melody Beattie, ich habe sie richtig ausgesprochen, schreibt in ihrem Buch, die Sucht gebraucht zu werden, genau davon, von diesen Begriffen. In dem Buch geht es um etwas Positives, nämlich um Co-Abhängigkeit bei Süchten. Also um Leute, die mit jemandem zusammenleben, als Partner oder ganz nah in der Familie. Und diejenigen, mit denen die zusammenleben, haben irgendeine Form von Sucht und wie man mit denen zusammenlegt. Eine Botschaft des Buches ist unter anderem Nein, du bist nicht verantwortlich für das Glück des anderen, du musst dich um dich selbst kümmern. Und in dem, was sie schreibt, und da gibt es genügend andere Literaturen, die ähnliche Richtung geht, Menschen sollen lernen, sich abzugrenzen, ihre Gefühle kennenlernen und zu sich zu stehen, also selbstbewusst zu werden. Und ich würde sagen, das ist in der Entwicklung ein Schritt nach vorn, dass Menschen das lernen, etwas Positives. Aber doch bleibt es bei allem Hilfreichen darin, bei diesen Worten Selbstakzeptanz, Selbstheilung, dann oft bei Menschen selbst. Der Mensch steht dann im Mittelpunkt der Welt. Natürlich sollen wir selbstbewusst auftreten, uns kennenlernen, uns auch abgrenzen dürfen. Aber wenn der Mensch an die Stelle Gottes tritt und wir von uns alles erwarten, wer hilft uns dann in Notlagen, wenn sonst keiner mehr da ist? Ob diese Entwicklung gut geht, diese Gedanken weiter fortzuführen, ich weiß es nicht. Es gab im 20. Jahrhundert mehrere groß angelegte Versuche, Gott abzuschaffen, in großen Strömungen. Ich nenne nur den Kommunismus und den Nationalsozialismus. Ich weiß nicht, ob diese neueren Versuche humaner sein werden. Wir werden sehen. Lasst uns aber zum zweiten einen Schritt weitergehen. Lassen wir uns auf die Idee ein, dass es einen Gott gibt. Einfach nur als Gedankenexperiment, vielleicht wenn du selber gar nicht an Gott glaubst. Und auch da beginnen ja einige Fragen. Wenn ich durch unsere Dörfer gehen würde oder durch Wolkenstein hindurch, würden, glaube ich, viele Leute sagen, Gott, ja, den gibt es. Irgendwie glaube ich daran. Kaum einer würde widersprechen. Es wird Leute geben, aber nicht so viele, glaube ich. Aber viele würden sagen, in die Kirche gehen brauche ich dafür nicht und auch nicht unbedingt mit ihm zu sprechen. Irgendwie mache ich das im Herzen mit ihm aus. Die Bibel stellt uns einen Gott vor, mit dem ich reden kann. Ganz unverschämt spricht Mose mit Gott über die Zukunft des ganzen Volkes. Das Volk lehnt Gott ab. Israel sagt, wir wollen dich nicht mehr. Wir schaffen uns einen neuen Gott. Und Gott wird zu Recht darüber zornig und will einen Neuanfang machen. Und zwar mit Mose. Der ist ja bei ihm. Und Mose widerspricht Gott. Das ist mutig, das ist sehr kühn, finde ich. Und dann bittet Mose auf zweierlei Weise. Er sagt nämlich zwei Dinge. Das eine ist, er erinnert Gott an seine eigene Heilsgeschichte. Du hast doch einen Plan. Du hast sie aus Ägypten rausgeführt. Lass doch das nicht dazu werden, dass die Ägypter dich auslachen und sagen, er hat sie nur in die Wüste geführt, um sie umzubringen. Und zum Zweiten erinnert Mose Gott an seine eigenen Versprechen, die er schon lange gegeben hat. Abraham, Isaak, Jakob, du hast deine Treue zugesagt. Gott, du hältst, was du versprichst, du bist eben kein Mensch. So der Gedankengang im Gebet von Mose. Und Gottes Herz, das lässt sich wirklich umstimmen. Ich vermute, dass viele Menschen wenig oder nicht ernsthaft beten, weil sie der Meinung sind, dass Gott ihr Gebet unwichtig ist. Die Welt läuft schon irgendwie weiter, ob ich bete oder nicht. Oder Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass Gebet nichts bewirkt. Ansonsten würden sie beten. In der Bergpredigt und auch im Evangelium von heute werden wir eingeladen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ist dreimal das Gleiche gesagt. Bitte Gott. Das Natürlichste am Gebet ist die Bitte. Du darfst mit deinem Vater über die Dinge sprechen, die dich bewegen. Das ist gar nichts Egoistisches. Natürlich ist Gott kein Wunschautomat, wo du jetzt einen Knopfdruck machst, ich stecke den Euro rein, das eine Gebet, dann platzt das unten raus, was ich will. Aber wie oft habe ich doch selber in meinem väterlichen Herzen erlebt, wenn meine Kinder ankommen, mit ihren treuen Augen mich anschauen, vielleicht sich noch auf meinen Schoß setzen und sagen, Papa, kann ich das haben, dass ich nicht mindestens darüber nachdenke, ob sie es nicht doch kriegen. Das Beispiel ist nicht weit hergeholt. Gott spricht selber davon, dass er sagt, wie schlecht sind doch eure menschlichen Väter, wird nicht ich als Vater im Himmel euch nur gute Dinge geben. Gott gibt gern. Er lässt sein Herz bewegen. Dallas Willard schreibt in einem Buch über Gott, das Gebet aber stirbt einfach, wenn wir uns bemühen, nur Gutes zu erbitten, das mit uns rein gar nichts zu tun hat. Der Weg zum sinnvollen Gebet für dieses Gute beginnt damit, dass wir für das beten, was uns wirklich interessiert. Was ist Gebet? Mit Gott über das sprechen, was wir gemeinsam tun. Was ist Gebet? Mit Gott über das sprechen, was wir gemeinsam tun. Das heißt, es hat was mit dir zu tun und mit Gott. Und genau das tut nämlich Mose. Er ist der Anführer des Volkes. Er hat Autorität und das ganze Volk scheitert und versagt. Aber Mose liebt das Volk, auch wenn es gerade versagt. Und Mose ringt mit Gott und er hört. Jetzt ist die Frage, bist du ein Mann wie Mose? Jetzt bist du vielleicht nicht mal ein Mann. Das ist gar nicht wichtig. Aber du hast in deinem Leben Autorität. Du bist wo eingesetzt. Ich will das kurz erklären. Bist du ein Vater oder Ehemann, eine Mutter oder Ehefrau? Wo arbeitest du? Hast du Angestellte unter dir? Arbeitest du in einem Unternehmen? Bist du in einem größeren Familienzusammenhang, Großmutter, Großvater? Bist du in einem Verein engagiert? Mit wem lebst du zusammen? Wer sind deine Nachbarn? Das ist sozusagen dein Hoheitsgebiet, wo du mit Menschen in Kontakt, in Beziehung bist. Und dort bist du von Gott hineingestellt. So viele Christen gibt es nicht in unserem Land. Das heißt, du bist dort, wo du bist, wichtig. Und darfst dort mit den Menschen, die dich bewegen, hineinbeten und für diese Leute bitten. Du darfst dort stehen und ein Fürbitter sein, für diese Leute beten. Bete und bitte für die Leute in deinem Umfeld. Wie geht das? Nochmal die Definition von Gebet, mit Gott über das sprechen, was wir gemeinsam tun. Ich will das zum Abschluss in drei Gedanken vertiefen, was das für uns heißt. Das erste, dein Gebet macht einen Unterschied. Warum? Gott hat dich an die Stelle gesetzt, wo du lebst, und jetzt fängst du an zu beten, im Vertrauen darauf, bittet, so wird euch auch gegeben. Und Gott schenkt so gern als Vater. Und es geht dabei nicht um deine Kraft, deine guten Ideen, wofür du beten solltest, oder viele Worte im Gebet, sondern wir beten Gottes Liebe in diese Welt hinein, damit Menschen sich zu Gott bekehren, umkehren zu ihm. Dass Beziehungen heil werden. Darum kannst du bitten. Den Rest wird Gott tun. Aber dein Gebet braucht es, es macht den Unterschied. Zum Zweiten, dein Gebet hat verändernde Kraft. Mose hat Gott dazu gebracht, seine Pläne zu ändern. Im Hebräerbrief heißt es dann später, und Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte, Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Das, was Mose getan hat mit seinem Gebet, mit seinem ganzen Leben, war ein Hinweis auf Jesus, auf einen, der noch Größeres tun würde. Mose konnte beten, aber die Schuld konnte Mose dem Volk nicht nehmen. Es brauchte einen noch besseren Plan, noch mehr Liebe, noch mehr Zuversicht. Und da kommt Jesus ins Spiel. Er war treu. Er war so treu, dass er sein ganzes Leben gibt. Dass er sich opfert und dass Schuld vergeben werden kann. Denn dafür braucht es sein Opfer. Und er gibt uns nie auf. Woran sehen wir das bei Jesus? Einer seiner engsten Freunde, der Petrus, dem sagt er: Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich einmal bekehrst, stärke deine Brüder. Jesus redet mit dem Petrus, der Jesus an einer ganz entscheidenden Stelle seines Lebens verraten wird. Und sagt: Ich habe jetzt schon für dich gebetet. Dein Glaube soll nicht aufhören. Und wenn du dann dich bekehrt hast, dann gebrauche ich dich. Petrus versagt. Und das Gebet von Jesus hat sein Versagen im Blick, aber auch schon seine Bekehrung. Den Auftrag, der danach kommt. Unser Gebet, die Kraft im Gebet, hängt nicht an deiner Kraft, sondern hängt an der Liebe von Jesus zu uns. Das hat große Kraft. Das verändert dein Herz und das verändert auch die Herzen dann, für die du beten darfst. Und das dritte und letzte, dein Gebet wird gebraucht. Gott lädt uns ein zu beten, um diese Welt zu verändern. Und Gottes Kraft wird in dieser Welt durch die Beter wirksam. Was sind die schlecht besuchtesten Gemeindeveranstaltungen? Richtig, die Gebetskreise. Deswegen mache ich dir Mut, allein zusammen im Haus, in den Gebetskreisen zu beten. Es braucht Beter, die durchdrungen sind von dieser Liebe von Jesus zu dieser Welt. Menschen, die in seiner Kraft und seiner Autorität beten, die verstanden haben, dort wo ich bin, bin ich nicht umsonst. Und dort kann ich beten. Und das wird diese Welt verändern. Das braucht Mut und ist mutig. Manchmal ist es auch ein Kampf und es dauert, dass wir wieder und wieder zu Gott kommen. Aber dein Gebet ist nicht verloren. Es ist ein Aus- und Hinhalten zu Gott. Manchmal auch mit Tränen in den Augen. Aber dein Gebet verändert diese Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.